dass ich selber da sein kann vor in mich. Es war ein bisschen seltsam, so im Dezember bei uns mit der ganzen Familie mit Corona. Und ja, ich bin einfach dankbar auch für alle Gebete, die ihr uns begleitet habt, auch als Familie, für Briefe, für Karten, für Unterstützung, die plötzlich vor der Haustür stand. Ja, herzlichen Dank einfach auch dafür. Wir haben echt gemerkt, wie wir auch durchgetragen wurden durch die Zeit, ohne zu wissen, was kommt noch und wie lange geht es noch. Und ich war echt auch dankbar, Weihnachten wieder zu Hause sein zu dürfen. Und ja, jetzt geht es aufwärts, ist noch nicht gut, aber es ist gut genug, dass ich sage, ich möchte auch wieder aktiv sein. Also schön, dass wir hier so zusammen sein können. Auch Doris, wo bist du jetzt? Da hinten. Schön, dass du wieder da bist. Und ich weiß, das Ergehen von euch anderen nicht so, ein einzelnes Ergehen habe ich so mitbekommen. Und ja, und dann freut es mich auch, wenn man sich wiedersehen darf. Auch dir ein herzliches Willkommen, Hans-Jürgen, in ganz neuer Situation dann nochmal. Und trotzdem, ich freue mich einfach, dass du hier den Dienst machst, dass du aber nicht nur Dienst machst und nicht nur kommst, um Dienste zu machen, sondern immer wieder da bist, eigentlich Teil, ja, das heißt eigentlich, du bist Teil hier der Gemeinschaft, des Miteinanders, und es freut mich, dass das auch erhalten bleibt, wenn ich sage, jetzt gehe ich Ruhestand und tschüss, erzählt er mich nicht mehr. Ja. Freut mich sehr, und ja, dass wir heute zusammen so auf den Dienst machen dürfen. Sehr schön. Ja, ein paar Ankündigungen vielleicht noch vorab. Was wir ein bisschen noch verändern müssen, ist, wir müssen einfach gucken, dass wir wirklich Abstände einhalten. Ich sage das auch jetzt schon auch für die Kinder, wenn nachher das Kinderprogramm ist. Die Kinder müssen auch die Abstände einhalten. Ab 6 Jahre muss man die Maske tragen. Das auch in 9+. Und ich hoffe, dass das alles bald wieder gelockert werden kann. Am Moment ist es so. Ich bin dankbar für die Maßnahmen, eigentlich aus dem eigenen Leben dankbar, einen Platz gekriegt zu haben im Krankenhaus, als es notwendig war, um dann nicht wieder heimgeschickt zu werden, weil alles überfüllt ist. Und ich denke, die Maßnahmen tragen dazu bei, dass man es eben auf einem Level hält, der irgendwie für die Medizin handelbar ist. Natürlich. Und das harte Einschränkungen in vielerlei Hinsicht, und jeder ist unterschiedlich auch betroffen. Und ich denke, wir dürfen alle beten, dass es doch bald besser wird auch. In stürmischen Zeiten braucht man einen Anker. Deswegen habe ich dieses erste Lied sehr gut bekannt, und trotzdem mir hilft es immer wieder auch, ja, davon zu singen, wo ist unser Anker, der Anker der Zeit. Jesus Christus, und gerade in den stürmischen Zeiten merkt man, wie wichtig das ist, fest verankert zu sein. Wir lassen es uns vorsingen und vorspielen. Wir dürfen die Texte mitlesen und im Herzen mitsingen. Und dazu lade ich auch herzlich ein.
Licht, das uns die Welt weiß, auch wenn wir jetzt nicht alle. Ja, von meiner Seite aus ein herzliches Grüß Gott. Bin auch froh, dass ich in neuer Funktion heute wieder bei euch sein kann und diesen Abend mit euch gestalten. Und ich freue mich auch jetzt, mit euch zu beten, wenn es möglich ist, wer mag. Ja, unser Gott, du bist das Zentrum der Geschichte. Ja, das dürfen wir immer wieder neu erleben, trotz vieler Dinge, die du uns zumutest. Aber von deinen Wundern und deiner Kraft dürfen wir leben. Damals im alten Ägypten, schon bei Josef und heute auch bei uns. Danke, dass du der Anker bist, der uns hält in allen Stürmen dieses Lebens. Und so freuen wir uns, dass wir dir jetzt begegnen dürfen. Denn vieles bringen wir mit. Auch wenn dies dein Tag ist, dein Sonntag, wo wir dir besonders nahe sind, so lass uns denn auch die Alltagssorgen nicht einfach los. Aber bei dir sind sie gut aufgehoben. So können wir sie vor dich bringen und mit dir gemeinsam anschauen und können durch deine Kraft gestärkt auch die Dinge tragen, die du uns auflegst. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du jedem Einzelnen begegnest. Wir freuen uns auf den Segen, den wir auch von hier aus mitnehmen dürfen. Danke, dass du zu uns redest. Amen.
Ja, wir sind da mittendrin in den Geschichten. Um wen ging es denn? Fragen wir die Kinder. Um wen ging es denn so die letzten Sonntage? Wisst ihr das noch? Der wurde von seinen Brüdern nicht gemocht. Die haben ihn in den Brunnen geworfen, er ist verkauft als Sklaven nach Ägypten. Dort war er Sklave, dann kam er unschuldig ins Gefängnis. Wie hieß denn der? Ihr wisst es, ihr traut euch nur nicht, das zu sagen. Ich höre es wahrscheinlich nicht wegen der Maske. Genau, der Josef. Der Josef war es und der hatte auch stürmische Zeiten und wusste nicht so recht, wie es weitergeht. Er hatte, es geht ein bisschen wie bei uns so, also, aber nochmal viel intensiver. Ich weiß nicht, was morgen kommt, wie geht es weiter, wann ist endlich die Zeit zu Ende im Gefängnis. Und wie es ihm da ergangen ist, da schauen wir jetzt einen kleinen Film. Stillen Ton. Aus. Für die Kinder. Fangt gleich nochmal an mit Ton. Warum jetzt hier bei mir?
Oh, was für ein seltsamer Traum!
Der Pharao rief die weisesten Männer seines Königreiches zu sich. Vielleicht würden sie seinen Traum verstehen. Aber keiner von ihnen hatte eine Antwort. Dann erinnerte sich der Becherträger seines Versprechens an Josef.
O Pharao, es gibt einen weisen Mann in eurem Verlies, der vielleicht euren Traum erklären kann.
Josef, ich träumte, ich stünde am Ufer des Nils, als sieben fette Kühe aus dem Wasser kamen. Und dann kamen sieben magere Kühe aus dem Fluss. Und plötzlich fraßen die mageren Kühe die Fetten auf. Was soll das bedeuten?
Mein Gott sagt dir, was er geplant hat. Die sieben fetten Kühe bedeuten, dass es sieben fruchtbare Jahre mit reichlich Nahrung für alle geben wird. Aber die sieben mageren Kühe bedeuten, dass danach sieben Jahre lang keine Früchte wachsen werden und dein Volk keine Nahrung haben wird.
Das ist ja schrecklich, fürchterlich.
Nein, Pharao, Gott schickt euch diese Nachricht, damit ihr euch vorbereiten könnt. um Nahrungsmittel aufzubewahren, die in den 7 Jahren des Überflusses wachsen. Dein Volk wird reichlich zu essen haben.
Es ist wahr. Du bist von Gottes Geist erfüllt. Das ist der weiseste Mann meines Königreichs. Wir werden Lager bauen und Nahrung aufbewahren. Und es gibt nur einen Mann, dem ich ein so wichtiges Unterfangen anvertrauen kann. Diesen Mann, Josef.
Warum konnte der Josef diesen Traum erklären? Das war noch nur die Hälfte des Traumes. Gab er das noch mit diesen fetten Ähren und den dürren Ähren, wo auch die Dürren die Fetten aufgefressen haben? Warum konnte er das erklären? Was hat er gesagt? Wer hat es ihm geschenkt, dass er das erklären kann? David, weißt du das? Wer hat es dem Josef geschenkt? Das war Gott. Ja, und der Josef ist ziemlich beeindruckt, der steht da vom Pharao und redet von Gott. Und der Pharao, der war ja selber eigentlich der gesagt hat, alles muss mich anbeten und ich bin doch der Gott von Ägypten sozusagen. Und der Josef sagt, mein Gott. Und er riskiert, direkt wieder in das Gefängnis geworfen zu werden, wo er herkommt, wenn er von seinem Gott redet. Und den Pharao gar nicht sozusagen als einzigen Gott hier stehen lässt. Das finde ich echt mutig. Ich weiß nicht, ob wir auch den Mut haben im Alltag. Uns ist es nicht schwierig, von Gott zu reden. Aber fehlt uns manchmal auch der Mut, von Gott zu reden. Dass wir auf ihn vertrauen, gerade auch in den schwierigen Zeiten. Und das wünsche ich uns, nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen, dass wir ja, den Mut haben, nicht nur einfach allgemein zu reden oder das, was Gott uns schenkt, als selbstverständlich zu nehmen, sondern dass wir den Mut haben, auch auf Gott hinzuweisen, so wie es der Josef hier gemacht hat, ganz mutig. Die Kinder dürfen jetzt in ihr Programm gehen, also die Kleineren, der Simone, Größere mit dem Tobi. Dann zog Josef durch Ägypten. Er war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Nachdem Josef den Pharao verlassen hatte, bereiste er das ganze Land. Josef, das Land, brachte in den 7 Jahren voll Überfluss Erträge in Hülle und Fülle hervor. Während dieser 7 Jahre sammelte Josef alle Ernteerträge in Ägypten und ließ sie in die Städte bringen. In jeder Stadt lagerten die Erträge, die auf den Feldern ringsum geerntet wurden. Josef sammelte so viel Getreide wie Sand am Meer. Schließlich hörte man auf, es abzumessen, denn es war so viel geworden, dass man es nicht mehr messen konnte. Noch vor dem ersten Jahr der Hungersnot bekamen Josef und Asenat 2 Söhne. Asenat war die Tochter des Priesters Potiphera aus On. Josef nannte den Erstgeborenen Manasse. Das bedeutet, der vergessen lässt. Denn er sagte, Gott hat mich mein ganzes Unglück und all mein Heimweh vergessen lassen. Den 2. Sohn nannte er Ephraim, das bedeutet der Fruchtbare, denn er sagte, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Land meines Elends. Die 7 Jahre des Überflusses in Ägypten gingen zu Ende. Es begannen die 7 Jahre der Hungersnot. Es war genau so, wie Josef es vorhergesagt hatte. In allen Ländern herrschte Hunger, nur in Ägypten gab es Brot. Aber auch dort hungerte das Volk und schrie beim Pharao nach Brot. Da sagte er zu den Ägyptern, wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt. Als der Hunger das ganze Land erfasst hatte, ließ Josef die Kornspeicher öffnen. Er versorgte Ägypten mit Getreide, denn es wurde von der Hungersnot geplagt. Aus aller Welt kam man nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu kaufen. Denn Hunger plagte die ganze Welt. So, auf die Brustlich.
Ich liebe den Josef. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fasziniert diese Geschichte, egal an welcher Stelle man einsetzt, immer wieder neu. Aber ich möchte heute gar nicht so sehr auf die Einzelheiten eingehen. Es wären so tiefgründige Dinge auch aus diesen 20 Versen zu schürfen. Ich möchte vielmehr mal ein bisschen weiter ausholen oder allgemeiner diese Sache betrachten. Ich begreife Gott nicht. Ich begreife den Traum nicht, sagte der Pharao. Und dass er ihn gleich 2-mal geträumt hatte, daraus hat er durchaus erkannt, dass dieser Traum ihm was sagen wollte. Aber was? Naja, der war ja auch komplett unlogisch. Pflanzen, die andere Pflanzen auffressen? Hässliche, dünne Kühe, die sonst nur Gras essen, nun aber über ihre fetten Artgenossen herfallen, sie verschlingen, dann aber doch hässlich und dünn bleiben? Nein, Pharao versteht den Traum nicht. Er versteht nur, Gott spricht. Und so gerne auch möchte, er begreift es nicht. Und Josef, wie gesagt, ich liebe diese Geschichte und auch ihn selber. Aber auch er ist nicht einfach in der Lage, durch seinen Menschenverstand die Geheimnisse Gottes aufzulösen. Daniel, du hast es gerade eben schon gesagt, der Geist Gottes, der in ihm wohnte, war der Auslöser dafür. Aber diese ganze Geschichte, auch die auf den letzten Sonntagen dran war vom Josef, zeigt uns ja auch immer wieder neu, dass Josef immer wieder an solche Punkte kommt und gekommen ist, dass er sagen musste, ich begreife Gott nicht. Und da fühle ich mich mit Josef sehr nah. Mit unserem Textabschnitt heute endet der erste Teil der Josefs Geschichte. Vom Sklaven mit 17 zum zweitmächtigsten Machthaber Ägyptens mit 30 Jahren. Oder vom Denunzianten, der seine Brüder für den Vater ausspioniert, zum Chefberater des Pharao, vom unbedeutenden Hirten zum Retter gleich mehrerer Völker. Doch es war eben kein geradliniger Weg, so wie jemand Stück für Stück die Karriereleiter hinaufsteigt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Josef mit der Frage des Leidens und der Zumutung für sein Leben und auch der erlebten Ungerechtigkeit umgeht. Warum? Warum soll ich hier im ausgetrockneten Brunnen verrotten? Warum werde ich auf dem Sklavenmarkt für gerade mal 20 Silberstücke verschachert? Warum werde ich unschuldig ins Gefängnis ohne Gerichtsverfahren geworfen? Nun, mit der Frage nach dem Warum werden wir Menschen nicht glücklich. Weil wir selbst im Nachhinein selten eine plausible Antwort darauf bekommen. Da gibt es natürlich auch unter uns Christen Erklärungsversuche für erlebtes Leid oder für Lebensungerechtigkeiten, angefangen vom Stichwort Strafe oder Erziehung Gottes, über Folge der Feindschaft der Welt gegenüber Gott, ist ja klar, die müssen mich auch hassen, bis hin zum Zeugnis für Gott im Leiden oder eines dennoch des Glaubens. Aber so einfach ist die Sache. So mögen auch uns heute solche Kriterien der Leidensbegründung das Ertragen leichter machen. Und manche raten, dass es hilfreicher sei, statt nach dem Warum, nach dem Wozu zu fragen. Doch hier stoßen wir an unsere Grenzen und müssen bekennen, ich verstehe Gott nicht. Gottes Wege sind auch in meinem und deinem Leben alles andere als einfach und überschaubar. Und ich frage mich, wer bin ich denn, dass ich die unglaubliche Vielfalt der Möglichkeiten Gottes überschauen könnte? Denn was lässt Gott nicht alles auch in unserer Josefsgeschichte zusammenwirken? Da ist der Konflikt in seiner Herkunftsfamilie. Dann eine eben nicht zufällig vorbeikommende Händlerkarawane, gerade in dem Moment. Dann die Notwendigkeit eines weiteren Sklaven im Hause Potiphars, dann die frei werdende Aufseherstelle in diesem Haus, dazu die Eheprobleme des Potiphars und die politische Tragödie, die den Chef Becker und Chef Mundschenk ins Gefängnis führen. Bis zur angstvollen Nacht des Pharao und zuletzt der Lohnkatastrophen über einem ganzen Welterdteil. Auf all das hatte Josef keinerlei Einfluss. Und doch waren es diese Einzelereignisse, die den sinnvollen Plan von Gott ausmachten, in den vielfältigen und für uns unüberschaubaren Möglichkeiten Gottes. Wir sehen doch oft nur verwirrende Fäden, die wir gar nicht zusammenkriegen, wenn Gott dabei das Ganze aber überschaut. Auch Josef konnte das keinesfalls überschauen. Und dann die andere Frage, wer bin ich, die vielen Ziele Gottes, die sich durch die Verkettung dieser Möglichkeiten ergaben, in den Blick zu nehmen? Sie sprengen nicht nur das Verständnis eines Josef. Nicht nur, dass Josef in der harten Schule des Leidens selber im Leben wuchs und reifte, Gott brachte so auch die Brüder zur Umkehr. Im Hause Potiphars wurde mitten im Heidentum der Name Gottes bekannt. Josef brachte Ordnung und Licht ins Staatsgefängnis. Er wurde für mindestens zwei Menschen dort zum Seelsorger in einer schweren Zeit. Und er bereitete dann ja auch die Rettung nicht nur Ägyptens, sondern ganz Vorderasiens vor. Und am vorläufigen Ende zumindest dieser Josefs Geschichte steht die Erfahrung der Abrahamsverheißung in der Bewahrung dieser Familie des Erlösers, des kommenden Erlösers. Wir können nicht ahnen, was für Zwecke Gott verfolgt, wenn er dieses oder jenes geschehen lässt, was für unsichtbare Wirkungen ausgehen, selbst sogar im tiefsten Leiden oder in der Ungerechtigkeit. Was ich allerdings in dieser Geschichte bei Josef erkenne, ist, wie er selber an den Weg, den Gott mit ihm gegangen ist, gewachsen und gereift ist. Nicht nur dieses vom Denunzianten zum Chefberater, da ist ja noch viel mehr. Da ist vor allem dieses tief gewachsene Vertrauen in seinen Gott. Da ist die Erfahrung, dass das Leiden endlich ist, weil Gott mitgeht. Wie war das noch? Aus dem trockenen Brunnenloch und der Erwartung seines Todes wurde er wieder herausgezogen. Aus der Sklaverei wurde er zum einflussreichsten und verantwortlichsten Hausverwalter. Aus dem angeketteten Verurteilten wurde der Manager des Staatsgefängnisses. Und nach seiner Enttäuschung vom Mund schien doch wohl vergessen worden zu sein, wurde er dann zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. All das hat sein Vertrauen in Gott trotz persönlichen Leidens immens gestärkt, davon bin ich überzeugt. Wer anders könnte er sonst dem Pharao entgegentreten und mit der voller Erwartung ihn fragt, und was ist mein Traum? Zu sagen, nein, ich kann es nicht, ich kann gar nichts. Ich bin es nicht, der Träume deuten kann, aber Gott kann. Und auch am Ende der Geschichte, als Josef nun alle Macht Ägyptens in seinen Händen, ist ja faszinierend, was denn im Text steht, gell? Dass niemand Hand oder Fuß ohne seine Zustimmung hätte reden können. Alle Macht hält er in seinen Händen, aber er hat trotzdem keinen Rachegedanken oder gar eine Vergeltungssehnsucht angesichts der Ungerechtigkeit, die er erlebt hat. Ich möchte mir nicht vorstellen, was Potiphas Frau vielleicht für Angst hatte, nachdem Josef jetzt so viel Macht innehatte. Und auch später seine Brüder. Aber gut, das kommt ja in den nächsten Sonntagstreffs noch. Diese Geschichte Josefs hat für mich noch so viele andere Aspekte, auch für mein Leben als Christ. Aber ganz oben steht auch ein Satz, der heute unsere Geschichte prägt. Die erste Reaktion des Pharaos auf die Traumdeutung. Können wir etwa noch einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Ich bewundere die Klarheit des heidnischen Pharaos, der in und durch Josef den Geist und das Wirken Gottes erkennt. Nein, Antworten auf die Wegführungen Gottes, auf die Fragen nach dem Warum und Wozu erhalten wir nicht durch Nachdenken und Grübeln. Auch nicht durch Schuldzuweisungen und Vorwürfen an andere oder die Umstände. Klarheit auch für meinen und deinen ganz persönlichen Weg mit Gott gibt's nur durch den Geist Gottes. Nicht immer mit so einem famosen Ende, wie es Josef hier erleben durfte, doch auch uns will Gott durch seinen Geist erfüllen, sodass auch ein Aufenthalt im Krankenhaus oder unter Verfolgung im Gefängnis für andere zum Segen werden kann. Dass durch eine Entlassung oder Versetzung Gott neue Möglichkeiten eröffnet, wenn sich unser Lebensumfeld zum Zeugnis für andere Menschen verändert. Wir wissen ja nie, mit wem uns leidvolle Lebensabschnitte in unserem Leben zusammenführen. Aber da, wo wir das Vertrauen in Gott in uns weitertragen, da, wo Gottes Geist in uns wohnt, da können wir zumindest ein Stück weit persönlich miterleben und mitbewirken, wie Gott seinen Weg mit der Welt und mit uns geht. Und zuletzt und vor allem auf jenem Lebensweg, der durch das Tor des Todes in seine Ewigkeit führt. Davon ist Josef in unserer Geschichte zwar noch weit weg, aber schon jetzt können wir an ihm sehen, wie Gott seine für uns unüberschaubaren Wege mit uns geht und dabei viele kleine und große Ziele erreicht, die wir vielleicht selber so gar nicht mal sehen und erkennen. Ich komme zum Ende und kann an dieser Stelle von dem, was mir in diesen wenigen Versen bei Josef wieder deutlich geworden ist, nur zu mir selber und uns allen sagen, machen wir es doch wie Josef. Vertrauen wir auf den großen Gott und lassen uns von seinem Geist leiten. Ich wünsche uns viel dieser Erfahrungen.
Thank you.
Testament dann Vers, den hätte auch Josef aufschreiben können. Ich weiß aber, weil ich mit Gott lebe, ihn liebe und ihm diene, dass mir alle Dinge zum Besten dienen müssen. Hat er es gewusst? Hat er es vielleicht das hinterher gewusst? Ich weiß es nicht. Aber hinterher hätte es auf jeden Fall aufschreiben können. Und so hat er ja dann auch gesagt, seinen Brüdern mal, ihr wollt es böse mit mir machen, aber Gott wollte was Gutes draus machen. Ich finde, die Geschichte ist so unmenschlich. So unmenschlich, total. Absolut unlogisch. Dieser Gedanke auch, den du auch gesagt hast, jetzt war seine Zeit gekommen. Jetzt war die Zeit der Rache. So lange hätte man grübeln können im Gefängnis, wie rächt man sich, wenn man jemals hier wieder rauskommt. Ja, wie zahlt man es all denen heim? Und jetzt hat er alle Macht und Möglichkeit gehabt, sich zu rächen. An der Frau von Potiphar, am Mundschenk, die ihn vergessen hat. Ja, selbst bei seinen Brüdern hätte er mal mit der Armee Ägyptens ja einmarschieren können und sagen können, jetzt zeige ich denen mal, wer ich bin und zwinge sie auf die Knie. So wie Gott es mir im Traum gezeigt hat. Sie wollten ja nicht vor ihm niederknien. Aber er setzt sich für ein Volk ein, bei dem er Sklave war, für Menschen, die ihn unschuldig ins Gefängnis geworfen haben. Irgendwie ahnt er, dass die Dinge, die er erleben musste, dass Gott dazu gebraucht, dass sie zum Besten dienen. Unmenschlich. Und weil es so unmenschlich ist, weist es uns wahrscheinlich auch ganz deutlich auf den hin, der noch viel mehr unmenschlich war. Übermenschlich. Der Sohn Gottes, der in diese Welt kam, Jesus. Hineingeworfen in eine Welt, verfolgt von Kindheit an, verkauft, 30 Geldstücke verraten, am Kreuz hängend noch verlacht, verhöhnt, unschuldig, verurteilt, getötet. Aber der Tod kann ihn nicht festhalten. Gott ruft ihn wieder heraus und gibt ihm alle Macht. So sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht. Das Gefängnis kann ihn nicht halten. Er wird neu eingesetzt und jetzt könnte er die Macht gebrauchen, sich an den Menschen zu rächen, die ihm das alles angetan haben, die ihn verkannt haben in dem, wer er ist. Aber statt zu rächen, rettet er die Menschen, die ihm das angetan haben. Der Josef gab den Menschen damals Brot, so hört ja unser Text auf hier. Aus aller Welt kam er nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu kaufen, denn Hunger plagte die ganze Welt. Und Jesus hat gesagt, wen nach Gott hungert, wer nach diesem ewigen Leben sucht, wer spürt die Welt, macht mich nicht satt, der kann zu mir kommen und ich gebe ihm das Brot des Lebens. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Ich finde diese Linie über den Josef, ich liebe auch den Josef. Und ich liebe auch, wie sehr er uns auf Jesus hinweist. Und wie er uns den vor Augen stellt, der uns das Leben gibt. Und durch ihn dürfen wir mit Gott leben und dürfen vertrauen, dass er in uns wohnt, mit seinem Geist. Und dass er Dinge ermöglicht, die eigentlich unmenschlich sind. Ja, zu vertrauen, auch in schwierigen Zeiten, so wie du es auch gesagt hast. Zu schauen oder darauf zu vertrauen, dass Gott das Beste draus macht. Und das fällt einem nicht immer einfach. Noch ein kleines Beispiel, was ich jetzt eben aus diesem Corona-Krankheitserlebnis mitgenommen habe. Es gab so ein Herzensprojekt von mir, das habe ich dann schon seit September, Oktober haben wir das geplant, einen Weihnachts-Online-Gottesdienst zu machen, der möglichst viele Menschen erreicht. Und wir haben das im Vorfeld geplant, uns überlegt, wie machen wir das möglichst professionell, wie bringen wir das rüber, dass es möglichst viele Menschen auch erreichen kann. Sind da zusammengesessen im Oktober, im November, haben viele Kinder damit eingebunden, Familie mit eingebunden. Und dann wollte ich die Predigt da halten in diesem Online-Gottesdienst. Und es kam ganz anders. Und auch in der ersten Nacht, ich weiß noch, in der ersten Nacht, in meinem fiebrigen Zustand, habe ich mir noch überlegt, ich bin bestimmt bald wieder gesund und dann mache ich das so und dann sage ich das und Gott macht das schon und habe das auch mal wieder in das Team geschrieben, das wird schon wieder und ich werde schon wieder gesund und jetzt müssen wir halt ein bisschen umplanen und das müssen wir ein bisschen nach hinten rausschieben, die Filmerei. Aber es wurde nicht besser. Es wurde ja immer schlimmer. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt brauchen wir Ersatz. Ja, ich werde, das wird mit mir nichts. Und dann einfach auch zu vertrauen, Gott macht, ja, das war so mein Plan, mein Gedanke, so müsste das sein, und dann macht Gott, Gott macht das Beste draus. Das wird richtig gut, weil Gott wusste vorher schon, der Daniel wird es nicht machen können. Jesus wusste das schon. Ja. Als ich da noch geplant habe, wusste er schon, nee, Daniel macht das nicht, der liegt zu der Zeit im Krankenhaus. Und dann ist der Christian Günther, der Pfarrer von Pfalz-Grafenweiler, eingesprungen. Und er hat mich dann nochmal angerufen und gesagt, soll ich so machen? Ich habe gesagt, mach einfach, es wird gut werden. Ich hatte nie mehr die Kraft, darüber nachzudenken. Und konnte das aber auch ganz getrost abgeben und sagen, Herr, jetzt, ich kann es nicht mehr, mach du. Du machst es gut. Und ich bin ja dankbar, dass der dann online gestellt werden konnte, über 2000 Klicks schon hat. Der läuft immer noch, also gucken jetzt noch Leute drauf, die für die immer noch Weihnachten ist, weiß nicht, aber scheint so. Und ja, da Vertrauen zu lernen, auch in den Zeiten. Zu merken, ich kann es nicht mehr, aber Gott kann. Er weiß es, er macht das Beste draus. Das wünsche ich uns, gerade in schwierigen Zeiten. Gerade wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Darauf zu vertrauen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ist manchmal das Unmenschliche tatsächlich möglich. Dass wir vertrauen können, dass alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ich lade ein zum Gebet. Vater im Himmel, und nicht immer läuft unser Leben einfach so, wie wir uns das vorstellen und planen. Und immer wieder sind wir auch in Situationen hineingestellt, wo wir, die uns völlig entgleiten, wo wir merken, wir haben es absolut nicht mehr unter Kontrolle. Und manchmal wollen uns solche Situationen auch Angst machen. Aber ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Zusagen, die wir haben dürfen und für das, was Menschen mit dir erleben durften, wie der Josef. Das erleben durfte, wie du durchführst, wie du bei ihm bist, wie er das immer auch spüren durfte, auch in den schwierigsten Zeiten durfte spüren, du bist bei ihm und wie du ihn herausführst und wie du es einfach zum Besten führst. Und wir vertrauen dir, dass das mit unserem Leben genauso ist. Dass alles, was auch von außen auf uns einstürmt, letztendlich dazu dienen muss, dass es zum Besten ist. Selbst der Tod, der einmal kommen wird in unserem Leben, muss zum Besten dienen, weil er uns dir viel näher bringt, als wir dir hier jemals sein können. Ich bitte dich, wecke du dieses Vertrauen in uns. Denn in uns steckt das überhaupt nicht drin. Aber du kannst es uns schenken. Wir möchten dir, wir möchten deinem Wort vertrauen und das erleben dann auch in den Situationen, wie du trägst. Danke, wo immer das schon möglich war und wo du es wieder möglich machst. Und lasst uns Zeugen sein für dich, für den lebendigen Gott in dieser Welt, wie der Josef, der Mut hatte, von dir zu reden. Lass uns nicht verstecken, sondern von unserem Gott reden, mit dem wir unterwegs sind. Denn durch deinen Sohn Jesus Christus dürfen wir mit dir leben. Hab Dank dafür. Amen. Ich habe noch ein paar Sachen zum Bekanntgeben. Zum einen, am Donnerstag ist Bibelstunde. Machen wir hier, da werden wir den gleichen Text nochmal angucken und nochmal ein bisschen tiefer hineingucken. Man hat noch ein bisschen mehr Zeit. Man kann vielleicht nochmal Fragen stellen, was einen da bewegt hat, auch oder eigenen Erlebnissen berichten. Dann am Sonntag ist wieder Sonntagstreff, 18 Uhr, es ist uns möglich und wir sind dankbar dafür, dass wir das machen können. Dann liegen hinten von der Theresa ein Newsletter aus von Aktion Hoffnungsland, nehmt euch die mit. Wer es noch nicht per Mail erhalten hat, wer die lieber per E-Mail erhalten möchte, kann man sie in so einen Mailverteiler eintragen, müsst einfach Theresa fragen. Dann kriegt ihr das auch per E-Mail zugeschickt. Und wichtig noch, ab Montag brauchen wir beim Einkaufen so medizinische Masken, also die nicht mehr die selbstgenähten, sondern eben sowas oder die FFP2-Masken. Und die brauchen wir dann am Sonntag auch hier. Ohne das geht es nicht mehr. Und wir werden es so machen, dass wir ein paar da haben. Also falls ihr unterwegs seid und merkt, ups, ich habe doch nur meine normale Stoffmaske dabei. Wir werden ein paar hier haben, die man dann verteilen kann. Also ihr müsst nicht umdrehen oder irgendwie wieder nach Hause gehen, sondern dann kommt, dann kriege ich da hier eine. Habe ich noch was vergessen zum Bekanntgeben? Außerdem Okay, neue Gemeinschaftsblätter sind da. Und dann wichtig einfach auch, dass man, ja, jetzt auch wenn wir, wenn es hier, wenn wir wieder auf dem Nachhauseweg sind oder hier das Ende ist, dass man jetzt eine große Grüppchenbildung anfängt. Ich denke, wir haben die Freiheit, uns zu treffen, aber wir sollten verantwortlich damit umgehen. Und ja, vielleicht bin ich ein bisschen geprägt aus dem eigenen Leben jetzt auch heraus. Man ist halt nicht geschützt davor, nur weil man noch so mitteljung ist und eigentlich keine Vorerkrankungen hat. Man kann trotzdem eine Lungenentzündung kriegen. Soweit, jetzt hören wir noch auf ein Segenslied. Vielen Dank euch auch fürs Singen und fürs Spielen.
Zeit leiden, vollbereiten, kräftigen, stärken und auf einen festen Grund stellen. So sei ihm Ehre alle Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gehen Sie als Gesegnete in die neue Woche.